Hirngespinst.
Hallo und herzlich willkommen bei Hirngespinst. Wir sind mit frischer Energie zurück aus der Sommerpause. Naja, etwas vorgezogenen Sommerpause, aber trotzdem sehr fein war's. Und ja, wir heißen euch wieder mal herzlich willkommen. Wir sind Nicole Töni und Elli Sporer.
Hallo!
Gemeinsam sind wir Hirngespinst. Und heute geht es bei uns um das Thema, was wäre, wenn Christoph Kolumbus Amerika nicht entdeckt hätte?
Ja, was wäre denn dann? Wie würden denn dann die nordamerikanischen Ureinwohner heißen? Wohl nicht Indianer. Und was würden die wohl machen ohne Pferde? Wäre dann Englisch überhaupt eine Weltsprache? Oder hätten die südamerikanischen Völker vielleicht uns entdeckt? Was noch viel tragischer wäre, was würden wir ohne Lasagne und Pizza tun? Und ohne Kürbissuppe oder Kürbiskernöl? Außerdem würde es keine Meerschweinchen als Haustiere geben. Und was sollten wir bei Frust essen, wenn wir keine Schokolade haben? Außerdem wäre Kolumbus sicher nicht so bekannt. Und vielleicht würde es in Nordamerika sogar ein irokesisches Matriarchat geben. Ja, viele Fragen. Ein paar werden wir jetzt beantworten.
Moment. Das musst du mir jetzt erklären. Pizza und Lasagne sind ja jetzt nicht unbedingt die Nahrungsmittel, die man direkt mit den USA und mit Amerika in Verbindung bringen würde. Das sind doch eher italienische Spezialitäten.
Das stimmt. Aber sowohl Pizza als auch Lasagne haben als wichtigste Zutat die Tomatensauce. Und Tomaten kommen leider aus Südamerika. Die hätten wir dann auf keinen Fall in Europa. Dazu kommen noch ganz viele andere Nahrungsmittel, die wir eigentlich sehr gerne haben und die für uns ganz normal sind. Zum Beispiel auch Mais oder Kartoffeln. Die kommen auch beide von dort. Oder Erdnüsse, Kürbisse, Ananas, Papaya, Avocado. Gefüllten Paprika würden wir auch nicht bekommen und die Raucher hätten auch keinen Tabak. Aber eben für mich persönlich wäre die Tomate schon das, was mir am meisten fehlen würde. Und eben mit der Tomate vor allem auch die italienische Küche.
Ich habe jetzt ganz hart überlegt, was denn mein Lieblingsessen wäre, wenn es italienische Küche nicht geben würde. Dann bin ich auf die Kürbissuppe gekommen. Richtig schlecht.
Ja, eben. Unser Speiseplan in Europa war wohl etwas einseitiger, bevor wir die neuen Nahrungsmittel dazu bekommen haben. Die Hauptnahrung war eigentlich Getreide. Das heißt, entweder Getreidebrei oder Brot. Ohne Kartoffeln ist man dann mit so Beilagen relativ schnell am Ende.
Nicht mal das österreichische Gulasch hätte es gegeben ohne Paprikapulver.
Das stimmt. Paprika ist ja auch eine von den Gemüsesorten, die wir eigentlich am meisten im Essen verwenden. Aber eben, die Tomate hat aber gar nicht so einen gloriosen Anfang in Europa gefunden. Kolumbus hat die Tomate mitgenommen nach seiner zweiten Reise, aber sie hatte nicht so einen guten Ruf. Es war gleich einmal so, dass man die falschen Teile der Tomate gegessen hat, dann gemeint hat, sie ist giftig.
Aber bitte, wie schafft man es, die falschen Teile der Tomate zu essen? Ach, die Wurzeln oder was haben die gegessen?
Die haben die Blätter wahrscheinlich gegessen oder keine Ahnung, die Strünke sind auch giftig. Schwierig. Auf jeden Fall gibt es auch die Geschichte, dass sie gar nicht die falschen Teile der Tomate gegessen haben, sondern sie von Metalltellern gegessen haben, die giftige Stoffe hatten.
Vielleicht Blei?
Wahrscheinlich war es Blei, ja. Auf jeden Fall sind sie nach dem Verzehr von Tomaten krank geworden und haben dadurch beschlossen, dass die Tomate wohl eine Zierpflanze sein müsste. Deshalb war die Tomate bis so um 1850 nur oder mehr als Zierpflanze in Verwendung. Und danach wurde sie doch auch gegessen, aber vor allem von höheren Schichten, die sich es leisten konnten, Tomaten anzubauen. Was man sich heutzutage auch nicht vorstellen kann, weil Tomaten eigentlich Hauptgemüse ist, das jeder sich leisten kann.
Und als Zierpflanze ist sie ja dann auch mäßig hübsch, die Tomate.
Ja, das stimmt. Das sind mehr grüne Blätterstauden.
Ja, schon. Würdest du dir eine Tomatenstaude in den Garten stellen, wenn du die Tomaten nicht essen könntest?
Eher nicht wahrscheinlich. Aber vielleicht haben sie die roten Früchte hübsch gefunden. Die sind nur bei uns nicht so lang drauf, weil wir sie wegessen.
Das dürfte das Problem sein.
Mhm. Auf jeden Fall hat die Tomate dann den großen Siegeszug erst dann angetreten, wie man die Tomatensoße und das Tomatenketchup erfunden hat und dieses auch breitenmäßig eingesetzt wurde.
Oh ja, und was wäre das Schnitzel ohne Tomatenketchup? Ich bin immer noch bei meinen Lieblingsgerichten, du musst entschuldigen. Und was wäre das Schnitzel ohne den Kartoffelsalat? Ach Elli, du machst mich fertig, was soll man denn essen?
Ja,
was
schlimm.
Bleibt uns denn noch?
Die urtypischen Gemüsesorten sind alle nicht von hier, du musst dich damit abfinden.
Sauerkraut. Kann ich wenigstens Sauerkraut essen? Und Rotkraut?
Ja, das kannst du essen.
Danke, danke. Nein, aber jetzt muss ich schon nachfragen, was war denn so eine typische Mahlzeit im Mittelalter oder in der Zeit, bevor wir Amerika entdeckt haben?
Das typische Essen war eigentlich Getreidebrei. Also die meisten Menschen haben sich von Getreide ernährt, was natürlich auch mehr Verarbeitung gebraucht hat. Also da war die Kartoffel und der Mais dann schon viel praktischer. Die hat man einfach geerntet und gekocht.
Aber das kann doch nicht sein, dass jeden Tag Melchermus, wenn man jetzt bei uns in Tirol sagt, auf dem Tisch gestanden ist, oder doch? Das schmeckt ja noch überhaupt gar nichts.
Ja, das war aber leider so. Die reicheren Leute haben halt noch Fleisch dazu essen können. Und später dann, durch den Kolonialhandel, hat es halt noch verschiedene Gewürze gegeben. Und natürlich einheimische Gewürze wie Petersil oder Schnittlauch.
Rindsuppe. Rindsuppe müsste doch lecker gewesen sein. Rindsuppe war bestimmt im Mittelalter auch schon lecker.
Rindsuppe müsste auch, ja, das müsste funktioniert haben. Aber natürlich wieder nur für Leute, die sich auch das Rindfleisch leisten können.
Wir brauchten ja erstmal nur Rindsknochen. Der Tafelspitz, der kommt dann ja, oh verdammt, und jetzt fehlt uns der Senf zum Tafelspitz.
Genau. Es ist ein Drama, ich weiß. Und dann, denk dran, der Kakao. Keine Schokolade, keine Pralinen.
Jetzt klingst du wie meine Mama.
Keine Sachertorte. Nichts in diese Richtung.
Es wird dramatisch.
Obwohl auch da die Kakaobohne in Europa erst einmal richtig verarbeitet werden musste. In Südamerika war sie sehr beliebt. Man hat den Kakao mit Wasser angerichtet und es war ein beliebtes Getränk. Und es war auch wertvoll, was man daran sieht, dass Kakaobohnen auch als Zahlungsmittel verwendet wurden. Und die mussten dann auch möglichst schön sein und der Kakao von möglichst guter Qualität. Und dann waren sie wertvoller als schiefe Bohnen und mit schlechter Qualität. Auf alle Fälle, am spanischen Königshaus haben sie dann herausgefunden, dass man den Kakao einfach auch mit Zucker anreichern kann und dass er dann viel besser schmeckt. Und dann wurde der Kakao das Luxusgetränk für alle Leute von höheren Schichten.
Hat man ihn dann immer noch mit Wasser zubereitet oder dann damals auch schon mit Milch?
Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber keine Ahnung.
Sie werden sich schon zu helfen gewusst haben, die reichen Spanier.
Essen, haben wir gesehen, ist ja etwas, was sich stark verändern würde ohne die Entdeckung von Amerika. Aber wie schaut der Rest von Europa aus zu dieser Zeit?
Ja, die Frage ist nicht, was passiert in Europa, wenn Amerika nicht entdeckt wird, sondern die Frage ist, was passiert alles nicht in Europa, wenn Amerika eben nicht entdeckt wird. Man muss sich vorstellen, zur damaligen Zeit ist ja Spanien erst einmal geschwächt von der Reconquista, also von der Rückeroberung von Südspanien, von den Mauren, die dieses Gebiet recht lang besetzt gehabt haben. Das heißt, die Ausgangslage ist, Spanien ist erst einmal wirtschaftlich ziemlich am Boden. Im Rest von Europa ist es so, dass sich der Adel bestimmte Privilegien gesichert hat, teilweise auch wirtschaftliche Unternehmungen betreibt. Man betreibt Handel mit dem Orient, aber, und da ist jetzt der Knackpunkt, weswegen man neue Handelswege sucht, dieser Handel mit dem Orient geht immer nur über arabische Zwischenhändler, weil als Europäer darf man nicht weiter als bis nach Kairo reisen. Die islamische Handelsstraße ist sozusagen verschlossen, unter anderem eben auch wegen der Ming-Dynastie in China. Das heißt also, dass man nach alternative Handelswege sucht, ist völlig natürlich. Deswegen werden also Eroberer oder Forscher, je nachdem wie man das nennen möchte, wie Vasco da Gama, Kolumbus oder, bitte entschuldigt, der Name wird jetzt schrecklich, Alfonso de Albuquerque ausgeschickt, um eben ja, neue Handelsrouten zu erschließen.
Und wo könnten die dann hingehen, wenn sie nicht nach Amerika fahren?
Vasco da Gama hat ja den Seeweg nach Indien tatsächlich entdeckt. Das heißt, das, was Kolumbus machen wollte, ist Vasco da Gama dann gelungen. Und trotzdem kennt man Kolumbus viel, viel eher als ihn. Man könnte natürlich auch die Ostküste Afrikas und auch die Westküste Afrikas könnte man entdecken, was im 15. Jahrhundert tatsächlich auch geschehen ist. Ja, also wie gesagt, die Welt ist ja recht groß und gerade ein bisschen das Augenmerk auf Afrika zu legen, da wäre damals einiges möglich gewesen. Man hat aber genau dann mit der Entdeckung Amerikas viele Ressourcen und viel, viel Fokus dorthin gelegt, auf die neue Welt sozusagen.
Was hätten Sie denn dort in Afrika zu dieser Zeit vorgefunden?
Man denkt ja immer, und ich muss selber sagen, mit dem leichten Schmunzeln, ich dachte bis vor kurzem auch, dass es in Afrika schon nicht so viel gegeben haben wird. Dem ist absolut nicht so, muss ich jetzt wirklich betonen, weil bei der Recherche habe ich entdeckt, dass es da wirklich viele verschiedene Reiche, viele verschiedene Herrscher, viele verschiedene spannende Völker gegeben hat, die einfach in Europa nicht bekannt waren, weil ja dieser Weg, dieser Handelsweg durch die Araber eben blockiert war und nur die Araber eben Handel getrieben haben und dann die Güter aus Afrika eben nur über diesen Umweg Europa erreicht haben. Das heißt, man hat kaum direkte Zeugnisse, kaum eine direkte Interaktion mit den Völkern dort. Das heißt, alles, was man weiß, weiß man über Umwege und man weiß vieles leider nicht so genau, wie das heute spannend wäre. Um es kurz zu machen, wir haben mindestens drei große Machtzentren in Afrika südlich der Sahara. Zum einen im heutigen Mali das Songhai-Reich mit dem sagenhaften König Mansa Musa im 14. Jahrhundert. Und zwar warum sagenhaft? Der liebe Herr Mansa Musa war damals Herrscher von dem reichsten Reich in Afrika südlich der Sahara. Also ihm wurde wirklich sagenhafter Reichtum nachgesagt. Und der Herr dachte sich, ja, das wollen wir doch beweisen. Er ist, nachdem die Araber ja versucht haben, tatsächlich Völker zum Islam zu konvertieren, ist er konvertiert als König. Sein Volk wiederum ist nicht konvertiert, musste auch nicht konvertieren. Auf jeden Fall, Mansa Musa ist konvertiert und hat sich auf den Weg gemacht nach Mekka. Und zwar nicht er alleine, anscheinend, angeblich, ich kann das jetzt nur nacherzählen, weil es für mich absolut unglaublich klingt, wurde er begleitet von 60.000 Menschen. 60.000, das ist halb Innsbruck. Von 60.000 Menschen und einer recht großen Anzahl an Kamelen, die so ungefähr 300 Pfund Gold getragen haben, also Pfund nicht die Währung, Pfund die Gewichtseinheit. Ja, und so kam er also bis nach Mekka, hat sein Gold so freigebig ausgegeben, dass er in Ägypten eine Inflation verursacht hat, von der sich das Land über Jahrzehnte nicht erholt hat.
Ach je, das klingt aber nicht so sympathisch.
Er hat es am Rückweg sogar selber zu spüren bekommen. Er ist dann am Rückweg von Mekka wieder durch Ägypten gekommen und nachdem sein Gold also so viel weniger wert war, musste er sich dort von den Kaufleuten wieder Geld ausleihen, um überhaupt heimreisen zu können.
Das ist aber wirklich ein Pech.
Es tat der Tatsache aber keinen Abbruch, dass er der vermutlich reichste Mann der damaligen Welt war. Also sein Reichtum war wirklich sagenhaft und das Songhai-Reich, das ist auch prosperiert und floriert unter seiner Herrschaft. Ja, die anderen beiden Reiche, da gab es zum einen im heutigen Tschad, also im Tschad und dessen Nachbarstaaten, gab es das Reich von Kanem-Bornu, das war so am Tschadsee und drumherum. Die haben unter anderem von den Osmanen Feuerwaffen erworben und dort die Herrschaft mit diesen Feuerwaffen im eigenen Reich gesichert, das Reich stabilisiert. innere Stabilität bringt Wohlstand. Das heißt, die sind bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts auch relativ wohlhabend geblieben, allerdings auch sehr isoliert nach dem Ende von dem Handel mit den Europäern.
Das ist aber sehr spannend. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da so reiche Länder gegeben hat oder so reiche Personen.
Der Clou kommt ja noch, und das war für mich persönlich, ich muss es wirklich zugeben, auch relativ neu, nämlich die dritte große Macht in Afrika südlich der Sahara war jetzt eben in Ostafrika, im heutigen Äthiopien und Eritrea, das Kaiserreich Abessinien. Und zwar hat dieses Kaiserreich Abessinien von 970 bis 1974 bestanden, war das einzige Reich in Afrika, das tatsächlich seine Unabhängigkeit diese ganze Zeit bewahrt hat, nie kolonialisiert wurde, abgesehen von einer ganz winzig kurzen Zeitspanne im Zweiten Weltkrieg, wo Mussolini dann dort doch angekommen ist. Egal, auf jeden Fall, dieses Kaiserreich war dort über einen Zeitraum von 1000 Jahren stabil. Wirtschaftlich hat es floriert und prosperiert. Die haben nicht allzu viel Interesse gehabt, sich groß auszudehnen. Die waren eher so ein bisschen nach innen gerichtet. Aber wie gesagt, ein Kaiserreich, das über diesen langen Zeitraum hinweg funktioniert. Was sie auch ein bisschen geschützt hat, das muss man sagen, war, dass sie Christen waren. Die sind nämlich bereits früher, also ich denke um 300 irgendwas nach Christus, sind sie bereits zum Christentum konvertiert. Und ja, andere Christen kann man schlecht kolonialisieren, das wirkt etwas blöd.
Was glaubst du, wie die Europäer reagiert hätten, wenn sie auf diese afrikanischen Völker gestoßen wären, beziehungsweise umgekehrt?
Ja, der Punkt ist, sie sind ja auf diese Völker gestoßen, aber damals war der Fokus dann mehr auf Amerika. Aber wenn jetzt Amerika nicht entdeckt worden wäre, dann wäre ja diese Handelsroute nie zusammengebrochen. Dann wäre wahrscheinlich auch das Songhai-Reich nicht zusammengebrochen, und das ist ja mit dem Mansa Musa eben das reichste Reich in dieser Gegend. Das heißt, Europa hätte sich ja unweigerlich Routen gesucht, Wege gesucht, neue Handelspartner zu finden, auch neues Land zu finden, und wäre unweigerlich eben an diese Völker geraten, aber zu einem Zeitpunkt, wo diese Völker stark und mächtig waren.
Was hätten sie denn dort vorgefunden? Was hätten die zum Handeln angeboten?
Also damals, womit diese Völker gehandelt haben, waren vor allem Sklaven, das muss man so sagen, dann Gold und Elfenbein, das haben sie exportiert. Und importiert haben sie, und zwar direkt von den Arabern, vor allem Salz. Ganz wichtig, das war ein Haupthandelsgut und ein Zeichen für extremen Reichtum, Salz zu besitzen. Dann aber auch Pferde, Stoffe und Schusswaffen von den Arabern, also generell Waffen, aber eben auch Schusswaffen. Das heißt, wenn Europa dort angekommen wäre, dann wären sie nicht auf... Wie formuliere ich das jetzt politisch korrekt? Gar nicht. Also sie wären nicht auf unzivilisierte Wilde getroffen, sondern sie wären auf ein prosperierendes Reich getroffen, ausgerüstet mit Schusswaffen, ausgerüstet mit finanziellen Mitteln und ausgerüstet natürlich mit Ortskenntnis. Das heißt, da hätte man sich durchaus die Zähne ausbeißen können als Europäer.
Ja, das sind schon andere Voraussetzungen.
Genau, aber wie gesagt, das Reich ist zerfallen, als die Bedeutung vom Handel zwischen Europa und Afrika oder Afrika südlich der Sahara über diesen Weg, über die Araber, an Bedeutung verloren hat, hat es das Songhai-Reich wirtschaftlich so stark getroffen. Also es war nicht der einzige Faktor, aber das war mit ein großer Faktor, dass es dann eben zerfallen ist. Das heißt, ab 1591 hat das Reich keinen Bestand mehr gehabt. Aber... wie gesagt, das hätte man ja vermeiden können, indem man diesen Handel aufrechterhaltet.
In dem Fall wären die Europäer sozusagen die Rettung für dieses Reich gewesen.
Auf eine Art ja. Eben, indem der Handel weiterläuft, dann denke ich, dass dieses Reich nicht ohne Nachfolger untergegangen wäre. Vielleicht hätte es dort einen politischen Wandel gegeben, aber vielleicht ja. Vielleicht hätte man einfach mit dem dort herrschenden Reichtum ein neues Nachfolgereich aufgebaut. Man weiß es eigentlich nicht. Also man weiß so wenig von diesen Kulturen.
Das ist wirklich schade.
Ja, man kennt zwar aus dem Gedächtnis die wichtigste Stadt oder eine der wichtigsten Städte damals, das war nämlich Timbuktu. Das ist so eine Stadt, die irgendwie jedem so im Kopf herumschwirrt als so einer dieser Sehnsuchtsorte, exotischen Sehnsuchtsorte des Mittelalters. Aber was wissen wir im Endeffekt darüber? So wenig eigentlich. Ja, jedenfalls. Afrika. Afrika hätte sicher nicht die Geschichte durchlebt, die es in der heutigen Zeit durchlebt hat. Also Afrika hätte eventuell eine starke Rolle einnehmen können in der Welt, eventuell von all diesem Reichtum auch profitieren können. Und ja, wenn dann später Amerika entdeckt worden wäre, ja, wer weiß von wem. Dann ist ja auch ein bisschen die Frage, wenn Amerika nicht von Christoph Kolumbus entdeckt worden wäre, sondern etwas später, ich weiß es nicht, ein Jahrhundert später, zwei Jahrhunderte später, ich bin mir nicht sicher, was da realistisch ist, aber sagen wir mal vielleicht ein bis zwei Jahrhunderte später, was hätte der Entdecker oder die Entdeckerin denn dort vorgefunden?
Ja, fangen wir mal vielleicht bei Mittel- und Südamerika an. Bevor die Spanier dorthin gekommen sind, waren die zwei großen prägnanten Völker die Azteken und die Inkas. Die hatten sich beide eigentlich sehr große Reiche erobert. Die ganzen umliegenden Völker waren ihnen untertan. Bei den Azteken mussten sie Tributzahlungen leisten. Die Inkas hatten dort wirklich auch die Gegenden voll übernommen, hatten also eigentlich einiges an Macht und an Wissen und hatten vor allem das Pech, dass die Spanier viele Krankheiten mitbrachten, die sie einfach nicht überleben konnten.
Pocken waren das, oder?
Ja, genau. Pocken und Masern rafften Tausende von Azteken und Inkas einfach dahin. Die Krankheit breitete sich sogar von den Azteken, bei denen die Spanier zuerst ankamen, runter bis zu den Inkas aus. Und bis die ersten Spanier dann bei den Inkas ankamen, waren dort schon ganz viele infiziert.
Man muss sich ja überlegen, dass Pocken ja selbst in Europa immer wieder Epidemien ausgelöst haben, dass das eine durchaus extrem ernstzunehmende Krankheit war, die in Europa, wie gesagt, auch immer sehr viele Todesfälle gefordert hat. Und wenn jetzt eine Region noch nie mit dieser Erkrankung in Kontakt gekommen ist, dann ist ja die Todesrate, die geht Richtung 80-90% rauf.
Genau, und das war auch sozusagen der Todesstoß für diese Hochkulturen.
Im wörtlichen Sinn.
Genau, die paar spanischen Schiffe hätten sich unter Umständen gar nicht gegen diese Hochkulturen durchsetzen können, wenn diese nicht sofort durch die Krankheiten geschwächt worden wären.
Man kann sich jetzt überlegen, wie hätten es denn die Inkas, Azteken, die Mayas hat es ja dann auch schon nicht mehr gegeben zu der Zeit, hast du ja gerade erklärt, wie hätten es also die indigenen Völker in Nord- und Südamerika schaffen können, eine Pockenimmunität aufzubauen? Ich meine, es ist jetzt ein bisschen abwegig, aber eine Möglichkeit wäre, China hat ja bereits seit dem, ich glaube, es war das 7. Jahrhundert, eine Art Pockenimpfung. Und zu diesem Zweck haben sie einen Pockenerkrankten genommen, der aber die Erkrankung schon so gut wie überstanden hatte, weil klar war, dass er überleben wird, und haben ihm Gewebe, also von den Pockennarben infiziertes Gewebe entnommen und haben dieses Gewebe dann einem gesunden Menschen über eine kleine Wunde sozusagen aufgelegt, eingepflanzt, wie auch immer. Und durch diese Maßnahme war diese Person dann ja zu einem großen Teil immun gegen die Pocken. Und es hat auch gut funktioniert, weil diese Quasi-Impfung, also man kann es nicht direkt Impfung nennen, aber diese Maßnahme hat nur, Anführungszeichen, 1-2% Todesfälle gefordert, was zur damaligen Zeit wirklich ein extremer Fortschritt war. Und hätte jetzt irgendwie Südamerika einen Kontakt mit China hergestellt und hätte diese Methode bekommen, ja, ich weiß, das sind sehr viele Wenns.
Aber so etwas hätte natürlich die Inkas und die Azteken retten können.
Und vermutlich auch die Indianer Nordamerikas.
Ja, genau, weil auch die Ureinwohner Nordamerikas hatten das gleiche Problem. Sie kannten die Krankheiten nicht und wurden ebenso massenweise dahingerafft. Allerdings in Nordamerika schaut das alles noch etwas anders aus. Südamerika hatte ja viele Bodenschätze und Dinge, die die Spanier nach Europa bringen wollten. Nordamerika wurde mehr besiedelt und die Indianer wurden deshalb verdrängt, weil man das Land als Siedlungsland haben wollte. Die Indianer hatten Strukturen, die das auch begünstigt haben. Sie lebten vor allem in kleineren Gruppen. Viele waren auch noch immer Jäger und Sammler, zogen herum und hatten keinen festen Wohnsitz. Es gab aber natürlich auch schon die Tendenzen dazu, dass sich viele Stämme ansiedelten und mehr Landwirtschaft betrieben. Das hatte den Vorteil, dass man immer genug Nahrung hatte und dadurch haben sich die Stämme auch stark vergrößert. Ein Beispiel für sehr große Stämme sind die Stämme, die unter der Gruppe der Irokesen zusammengefasst werden. Das waren 5 Stämme, die sich eher im Nordosten Amerikas befunden haben. Und diese Stämme waren alle sehr mächtig und haben sich aber mit der Zeit angefangen zu bekriegen. Das heißt, sie haben sich gegenseitig geschwächt. Die dortigen Häuptlinge haben dann aber befunden, dass das eigentlich nicht sehr sinnvoll ist, wenn sich die Stämme gegenseitig schwächen, und haben sich dazu entschlossen, die Irokesenliga zu gründen. Das heißt, alle 5 Stämme haben sich zusammengeschlossen zu einem großen Verbund, der dann eigentlich ähnlich wie bei uns das Parlament organisiert war. Sie hatten dort 50 Häuptlinge aus allen 5 Stämmen, die dann gemeinsam über Dinge abgestimmt haben, die eben alle 5 Stämme betreffen. Die Abstimmungen mussten auch immer einstimmig sein, also schon sehr basisdemokratisch das Ganze.
Das klingt ja fast nach griechischen Demokratien.
Ja, ich habe das sehr spannend gefunden bei der Recherche. Außerdem waren nicht nur die Häuptlinge, das heißt die Oberschicht, bei diesen Treffen dabei, bei denen abgestimmt wurde, sondern es gab auch bestimmte Personen, die sich im Krieg oder durch andere Dinge ausgezeichnet haben, und die durften dort mitberaten. Sie durften zwar nicht abstimmen, aber sie durften mitreden. Das heißt, es war alles sehr demokratisch organisiert und es konnten möglichst viele Leute mitentscheiden oder zumindest mitreden.
Jetzt waren ja die Irokesen, wenn ich mich recht erinnere, einer der Stämme oder eben, wie du es richtig erklärst, Stammesverbunde, die am längsten irgendwie noch Bestand gehabt haben gegen die, ich sage jetzt einmal Eroberer, weil nichts anderes war es ja. Glaubst du, dass das andere Stämme vielleicht auch hätten schaffen können und dass es dann vielleicht, wenn da noch etwas mehr Zeit vergangen wäre, dass dann das Bild etwas anders ausgesehen hätte?
Ja, ich glaube, die nordamerikanische oder was jetzt die USA ist, die Landkarte davon, hätte schon sehr anders aussehen können, wenn noch länger keine europäischen Siedler gekommen wären. Ich glaube, da die Liga der Irokesen sich so gut durchgesetzt hat, dass sich sicher auch andere Stämme gefunden hätten, die sich eben ansiedeln und dann gemeinsam neue Gruppen bilden.
Und du hast mir ja vorhin auch erklärt, dass diese Sesshaftwerdung, dieses Ansiedeln der Irokesen rund um welchen See war das gleich?
Der Erie See.
Um den Erie See, genau, dass das eine regelrechte Bevölkerungsexplosion ausgelöst hat. Das heißt, vielleicht hätten die Kolonialisten, Eroberer nicht mehr sozusagen leeres Land vorgefunden, wo nur Nomadenvölker durch die Gegend ziehen, sondern eben besiedelten Boden und große Siedlungen, große Anhäufungen, große Städte.
Genau.
Das Wort fehlt.
Genau, und solche größeren Ansiedlungen hätten wahrscheinlich auch mehr Macht gehabt und wären vielleicht nicht so leicht von Siedlern überrannt worden. Aber vielleicht noch einmal zurück zu den Irokesen. Die haben es mir nicht überhaupt angetan. Die Irokesen hatten nämlich so eine Art Matriarchat.
Aber Moment, du hast von Häuptlingen gesprochen.
Ja, genau. Deswegen sage ich so eine Art. Die Stämme der Irokesen waren so organisiert, dass sie einen Stammbaum hatten, wo verschiedene Stufen an Macht ausgeprägt waren. Und ganz oben im Stammbaum war immer eine Frau, eine Matrone, die vor allem viel Macht hatte, weil sie immer den Häuptling auswählte. Auch wenn ein Häuptling jetzt zum Beispiel im Krieg gestorben ist, musste die Matrone dann den nächsten Häuptling wieder aussuchen. Das heißt, sie hatte zwar nicht wirklich das Stimmrecht oder direkte Macht, aber dadurch, dass sie natürlich den Häuptling aussucht, war er ja auch verpflichtet. Und prinzipiell waren die Irokesen sehr, sehr darauf aus, dass sie auch Frauen sehr schätzen. Das heißt, Frauen waren in der Gesellschaft sehr angesehen. Sie waren zuständig für Ackerbau, fürs Haus, für die Kinder. Und sehr interessant habe ich gefunden, dass nach einer Heirat die Männer immer zu den Frauen ziehen mussten und die Kinder immer zum Stamm der Frau dazugehörten. Und wenn jetzt eine Heirat wieder aufgelöst wurde, dann musste der Mann zum Beispiel wieder zu seiner Mutter zurück.
Der Ärmste.
Ja, das muss schon hart gewesen sein, wieder in die Kindheit zurückzufallen.
Ja, da hätte er sich besser gut benommen gegenüber seiner Frau.
Genau. Aber eben, das finde ich ein sehr interessantes Stammeskonstrukt, bei dem eben Frauen doch irgendwie mehr Macht hatten als in vielen anderen Gesellschaften.
Das ist wirklich spannend, da hast du recht.
Und wer weiß, wenn sich die Irokesen weiter ausgebreitet hätten und vielleicht größere Teile noch eingenommen hätten von Nordamerika, vielleicht würde es dann in Nordamerika immer noch Tendenzen geben, die in diese Richtung gehen.
Das wäre definitiv nicht uninteressant.
Auf alle Fälle kann man davon ausgehen, dass Nordamerika ganz anders aussehen würde und ganz anders strukturiert wäre, als es heute ist. Die europäischen Einwanderer, die im 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts und auch später noch nach Nordamerika gesiedelt sind, haben doch die Strukturen, die Politik, das Sozialleben, die Wirtschaft alles sehr mitgeprägt und haben so die heutigen USA begründet.
Genau, und vielleicht hätte die indigene Bevölkerung einfach eine größere Rolle gespielt. Vielleicht wären andere Bevölkerungsgruppen, vielleicht wären weniger Siedler in die USA oder in dem, was wir heute als USA kennen, eingewandert. Vielleicht wäre es nicht so leicht gewesen, in die USA oder nach Nordamerika einzuwandern, wenn es eben mehr indigene Bevölkerung noch gegeben hätte und strukturiertere Ansiedlungen dieser indigenen Bevölkerung.
Vielleicht hätte es auch einfach gar nicht so viel Platz gegeben, um sich anzusiedeln. Vielleicht wäre deswegen Nordamerika gar nicht so attraktiv für Auswanderer geworden.
Vielleicht wären stattdessen andere Regionen der Welt attraktiver gewesen. Vielleicht aber wäre man einfach, vielleicht hätte in Europa aber auch nicht diese Bevölkerungsexplosion stattgefunden. Vielleicht wäre gar nicht der Bedarf an mehreren so starken Auswanderungswellen entstanden. Denn Europa hätte sich ganz ohne Zweifel, ohne die Einnahmen aus den Kolonien, komplett anders entwickelt. Allein schon das Wirtschaftssystem in Europa war ja getragen und abhängig von den finanziellen Mitteln aus den Kolonien. Da wurden mit dem Geld aus den Kolonien, mit dem Geld aus der neuen Welt, wurden ganze Kriege finanziert. Da sind enorme Summen geflossen, da ist ein enormer Reichtum generiert worden. Und vor allem auch ist auf diese Art und Weise eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Art zu handeln und Wirtschaft zu treiben entstanden. Die ersten Aktiengesellschaften, die erste Börse, all diese Dinge gehen indirekt auf den Handel mit den Kolonien zurück. Die East India Trading Company und so weiter und wie sie alle heißen, die haben sich ja alle nur gegründet, um Handel mit den Kolonien zu treiben oder eben auch Handel mit Indien zu treiben. Und wenn das in diesem Ausmaß nicht passiert wäre, dann würde eben unser Wirtschaftssystem vielleicht etwas anders aussehen. Dann hätte sich vielleicht, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, Kapital, Macht durch Kapital nie so sehr ausbilden und so stark von staatlicher Macht emanzipieren können, wie es heute der Fall ist. Und vielleicht hätten wir Kapitalismus in der jetzigen Form nicht unbedingt, nicht in dieser Ausprägung. Speziell nachdem ja auch die USA als Inbegriff für Kapitalismus sozusagen im Raum steht und es die USA eben in einer anderen Form gegeben hätte. Das heißt, so als zusammenfassende Frage am Ende, wie hätte denn unser Wirtschaftssystem ausgesehen? Hätten sich eben all diese Dinge, hätten sich Börsen entwickelt, hätte sich Aktiengesellschaften entwickelt? Wie wäre unsere Wirtschaft, wie wäre auch das soziale System in Europa geblieben oder wie hätte sich das entwickelt? Aber ich sehe, wir schweifen ein wenig ab.
Ja, ich glaube, du hast recht. Wir haben schon einen sehr weiten Bogen gespannt. Angefangen von den kulinarischen Genüssen, die uns verwehrt bleiben würden ohne Amerika. Über Afrika, das sich in der Geschichte vielleicht ganz anders entwickelt hätte. Über Südamerika, über das wir jetzt vielleicht eh noch viel zu wenig geredet haben, wie es sich weiterentwickeln hätte können. Weiter über Nordamerika, weiter bis zu Europa, das vielleicht eine ganz andere Stellung heute hätte, wenn sich dieser Teil der Geschichte nicht so abgespielt hätte, wie er sich abgespielt hat.
Stimmt, da ist ja ein ganzer Butterfly-Effekt, den wir da jetzt ausgelöst haben. Ein Ereignis findet so nicht statt und plötzlich ändert sich die gesamte Weltgeschichte, die sich ja in den letzten 500 Jahren so abgespielt hat.
Wir waren sehr kreativ.
Das auf jeden Fall. Also in dem Fall sage ich wieder mal Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Und wie immer sind wir sehr froh, wenn ihr uns weiterempfehlt, weiter verfacebookt, weiter vertwittert. Und ganz wichtig, wir haben endlich auch eine Homepage. Auf www.hirngespinst.eu gibt es alle Folgen zum Nachhören. Und schaut rein. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.